Da haben wir so eine ganz außergewöhnliche Kampagne gemacht mit Karikaturen. Das berühmteste war eigentlich so ein karikierter, eigentlich ganz süßer Hai. Und da drauf stand, Finanzhaie würden FDP wählen. Und das hat man auch für ein paar andere Gruppen, ist aber medial nicht so angekommen. Nur die FDP kam dann natürlich in der Regierung mit ihrer Hotelsteuer und was weiß ich. Ich habe gesagt, das Timing war einfach nur scheiße. Nicht das Motiv war scheiße, aber Timing is everything im Wahlkampf. Und wer zu früh kommt, liegt dann auch daneben. Ne?
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Und heute auch besonders deep. Zum Jahresende werden wir bilanziös, würde ich sagen. Frank Staus, der mir zugeschaltet ist.
Hallo.
Der Wahlkämpfer der Herzen wird Bilanz ziehen nach schätzungsweise 84 Jahren Wahlkampf, wie das alles so war. Herzlich willkommen, hier sind 61 Millionen, das Wahlkampfspezial über Strategien, Techniken und alles andere Wissenswerte im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl im neuen Jahr. Ja, und wir dachten uns, weil wir den Wahlkämpfern auch mal ein bisschen Ruhe gönnen wollen, reden wir doch mal über deine Erfahrungen. Du hast angefangen in den frühen 90er Jahren und du hast schon in der letzten Folge gesagt, manche Dinge haben sich fundamental geändert. Ich vermute mal, hat auch was mit diesem Internet zu tun. Und die andere Beobachtung ist, bestimmte Dinge haben sich überhaupt nicht geändert.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wovereit bis Malu Dreyer und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Was hat sich denn überhaupt nicht geändert, lieber Frank?
Dass egal welcher Kanal dir zur Verfügung stehst, du in jedem Fall wissen solltest, was du eigentlich sagen willst.
Okay, also so eine Art, so eine vernünftige, so eine klare, eindeutige Botschaft.
Nein, du brauchst im Prinzip die drei Komponenten, die zusammenpassen und dadurch auch den Menschen Orientierung bieten. Und das heißt, sind die berühmten drei Ps, also Partei, Personal und Programm, die müssen zusammenpassen. Ne? Also du hast ja einen Markenkern einer Partei, die für bestimmte Dinge steht. Du hast eine Person und eine Persönlichkeit, die als Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin diese Themen auch transportieren soll. Und du brauchst natürlich am Ende auch ein Programm, das miteinander harmoniert. Und wenn man sich mal die Dinge anschaut, die so schiefgelaufen sind, dann ist einer der Momente eigentlich häufig, wenn die drei Punkte nicht zusammenpassen. Ich sag mal, ein nicht ganz unbekanntes Beispiel oder wo es auch häufiger mal vorkam, war jetzt die Kampagne von Peer Steinbrück beispielsweise, die Kanzlerkandidatur, die übrigens gar nicht so schlecht abgeschnitten hatte. Also der hatte schon immerhin mal nach dem ständigen Niedergang der SPD mal noch ein paar Prozentpunkte zugelegt. Aber allgemein hatte man schon das Gefühl, dass die Kampagne, die draußen war, sehr sozial orientiert war, während der Kanzlerkandidat selbst eigentlich als Wirtschafts- und Finanzexperte positioniert war. Und man auch immer das Gefühl hatte, er würde jetzt eigentlich viel lieber über diese Themen sprechen, als über die jetzt wiederum seine eigene Partei sprechen würde. Und er auch programmatisch, wir erinnern uns vielleicht noch an den Begriff Beinfreiheit, wo er selber von seiner Partei gefordert hat, jetzt mache ich hier für euch schon den Spitzenkandidaten, jetzt lasst mir auch mal ein paar Themen. Das war ja schon fast ein Betteln um die letztendlich Themenhoheit auch seiner eigenen Kampagne. Und ich schätze ihn übrigens sehr und ich glaube, er wäre ein guter Bundeskanzler gewesen. Aber das Erscheinungsbild insgesamt war so am Ende dann doch konfus, dass du die Hauptfunktion von einer Kampagne, das ist eine Orientierungsfunktion, einfach nicht mehr erfüllt hast. Das heißt aber, das ist jetzt völlig unabhängig von dem Zeitraum, zu dem diese Kampagne stattgefunden hat. Die hätte auch 10 Jahre später nicht funktioniert.
Mir fällt zu Steinbrück sofort Armin Laschet ein, weil da hatte ich auch den Eindruck, dass die einzelnen Elemente nicht zusammenpassten. Also diesen Eindruck von, ja, Konfusion.
Genau, und das hat aber da auch wieder mit zu tun, dass Wahlkampf eben auch eine entsprechende Vorbereitungszeit braucht. Und bei Laschet war es ja tatsächlich so, dass wir uns erinnern, dass die gesamte Vorlauf des Wahljahres war ja die Union fast über 2 Jahre in Nachfolgeregelungen zu Merkel gefangen. Also der hatte erst Gram-Karrenbauer, die ist dann gescheitert. Da ist ja Merz zum ersten Mal angetreten. Dann gab es nochmal eine Wahl. Da hat sich dann Laschet durchgesetzt. Da gab es aber noch die ewige Frage, wird er denn überhaupt auch Kanzlerkandidat? Sodass der Generalsekretär damals der Union im Konrad-Adenauer-Haus eigentlich erst im März einen Kandidaten für eine Wahl im September hatte. Das heißt, er konnte eigentlich all diese Dinge überhaupt nicht vorbereiten. Zum Teil mussten die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten wollten schon Materialien haben. Das heißt, er wurde alles vorbereitet ohne Kandidat, wenn du so willst. Und in letzter Minute wurde der Kandidat dann reingeflanscht. Und so sah die Kampagne dann auch aus. Er hat sich ja dann auch kurz vor knapp noch eine Medienberaterin an Bord geholt. Und das war einfach großes Chaos. Und deswegen das, was du erlebt hast, war auch tatsächlich so. Es gab keinen Dreiklang zwischen der Programmatik der Person und dem Spitzenpersonal. Im Gegenteil, es gab sogar eine dysfunktionale Debatte bis zum Schluss. Und das merkst du dann so in der Kampagne an.
Ganz kurz für die Geschichtsbücher. Hätte Fahrradkette, glaube ich, auch von Peer Steinbrück.
Ja.
Wenn die Union damals dem Plan der damaligen Kanzlerin, nämlich Angela Merkel, gefolgt wäre und Annegret Kramp-Karrenbauer hätte, wir erinnern uns, das war damals Erfurt, der kurzzeit FDP-Ministerpräsident Kemmerich, es war Rezo mit diesem Video, die Zerstörung der CDU, worauf ihnen überhaupt keine Antwort eingefallen ist. Und das Video ist, glaube ich, bis heute so 15 Millionen Mal geklickt. Also es ist echt gigantisch. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer diese Chaostage überstanden hätte, wäre die Kanzlerin geworden? Hätte man das dann langfristiger und konsequenter auf sie zugeschnitten? Und hätte sie dann, ja, hätte ja nur 1 Prozentpunkt mehr sein müssen als Armin Laschet?
Ich glaube, die CDU wollte Kramp-Karrenbauer einfach nicht. Man darf sie jetzt deshalb auch nicht aus dem eigenen Schussfeld nehmen, weil eine ganze Menge an Fehlern hat sie selber letztendlich mit eingebracht. Aber ich glaube, ein Großteil der Union wollte keine Verlängerung der Kanzlerschaft von Angela Merkel, sondern die wollten jetzt eigentlich einen deutlichen Bruch und die wollten auch wieder einen Kerl, um es mal ganz, ganz banal zu sagen. Und das war für sie, glaube ich, schon ein Manöver, dass Merkel ja 2 Jahre vor Ende ihrer Amtszeit als Kanzlerin gesagt hat, ich trete nicht mehr als Parteivorsitzende an, aber gleichzeitig war das Gefühl da, sie will jemanden installieren, nämlich ihre eigene Generalsekretärin,
genau,
und sie dann quasi so als eine Art Schattenvorsitzende weitermacht. Das heißt, es war ein innerparteilicher Konflikt. Ich glaube nicht, ganz ehrlich, dass Kramp-Karrenbauer am Ende das Zeug hatte für die Kanzlerschaft, aber die Kerle in der Union wollten das sowieso nicht. Am ehesten prädestiniert, muss man sagen, und am besten qualifiziert von allen in der Union, Männlein wie Weiblein, war ja sowieso Ursula von der Leyen.
Mhm.
Und ich glaube, die konnte aber am Ende mit keinem mehr, was natürlich auch dann tragisch ist. Aber wenn du einfach mal siehst, was für ein Kaliber sie auf europäischer Ebene jetzt ist, dann muss man sich ja eigentlich fragen, wieso hat die Union diese offensichtlich überqualifizierte Persönlichkeit nicht als Kanzlerkandidatin oder Parteivorsitzende aufgestellt. Aber that's a different story. Aber jetzt wollte ich nochmal zu dem Thema kommen. Ja, das werde ich immer wieder gefragt, wenn es um mediale Veränderungen geht, um Digitalisierung und so weiter. Dann sage ich immer, das hilft dir alles nichts, wenn du keine eine Botschaft hast, dann kannst du der Flinkste auf Social Media sein. Aber trotzdem hat sich natürlich das Campaigning so verändert, dass wenn du jemanden aus 1990, der jetzt nicht aktiv noch Wahlkämpfe macht, quasi aus einer Kampagne rausnimmst und sagst, okay, so sieht das 2024 aus, dann würde der schon mal einen Riesenschreck bekommen, weil das war schon wesentlich übersichtlicher zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe und als du damit angefangen hast, das zu covern, ne?
So, also ich fasse zusammen, Wahlkampf ist wie ein Haus. Das ist seit vielen hundert oder tausenden von Jahren, braucht das ein Dach und es braucht ein paar Wände und idealerweise noch ein paar Zu- und Abflüsse. Aber wie das Haus dann tatsächlich unter diesem Dach aussieht, das ist völlig neu. Wenn du auf deine 30 Jahre oder über 30 Jahre Campaigning zurückblickst, was ist die größte Veränderung?
Geschwindigkeit, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Mhm. Geschwindigkeit, aber vor allen Dingen natürlich auch eine ganz andere Form der Kommunikation der Wählerinnen und Wähler untereinander. Also mein erster Wahlkampf, bei dem ich tatsächlich als Mitarbeiter beschäftigt war, zwar als kleines Licht, aber auch bezahlt wurde, das war die Wahl zur Volkskammer, also die erste und letzte freie.
Ach komm,
Genau, das war die erste und letzte freie Wahl der DDR, den 1990 im März.
Und du am Kopierer?
Nee, an welchem Kopierer?
Ach so,
du lachst. Doch, Kopierer hatten wir, komme ich gleich zu. Aber naja, ich will jetzt nicht, das ist alleine schon mal eigentlich nochmal ein Buch wert, dieser Wahlkampf. Aber wir hatten damals als Kommunikationstechnologie der SDP, also die Sozialdemokratische Partei der DDR, die sich dann im Laufe des Wahlkampfs dann auch umfirmiert hat in SPD. Aber wir hatten tatsächlich als Kommunikationsmittel in dem damals von der SED dann bereitgestellten Büro, also da wurden ja Büroräume zugewiesen, den dann Oppositionsparteien. Und da hatten wir original zwei Telefone. Das eine funktionierte in Ost-Berlin und das andere funktionierte im Rest der DDR. Jetzt war aber das Problem, dass wir nur ungefähr 15% der DDR-Haushalte hatten einen Telefonanschluss. Mhm. Und ich sage mal vorsichtig, den hatten jetzt nicht zwingend die Oppositionellen als Erste. Und das heißt, alleine schon mal von der Logistik her, wenn du mit jemandem kommunizieren wolltest, also wenn du auch Sprachregelungen, also all die Dinge, mit denen wir in Wahlkämpfen arbeiten, ja, dass eigentlich die Gliederungen und die Multiplikatoren in der Partei möglichst schnell wissen, ne, wie stehen wir zu diesem Thema, was sagen wir dazu? Das war ja kommunikativ überhaupt nicht möglich. Ich möchte auch an die Jüngeren unserer Zuhörer, falls es sie gibt, erinnern, es gab damals auch nicht so etwas wie Internet oder E-Mail oder Social Media oder WhatsApp oder YouTube. Und das heißt, wir haben damals diesen Wahlkampf logistischer Seite zum Teil mit Telegrammen. Jetzt muss man wieder erklären, was der Unterschied zwischen Telegram und Telegramm ist. Aber das machst du dann vielleicht mal in einem Special. Ja. Aber wir haben tatsächlich einen Wahlkampf mit Telegrammen geführt, indem wir dann an den damaligen, sagen wir mal, unseren, wie wir meinten, zuverlässigen Sozialdemokraten in Karl-Marx-Stadt, dem haben wir ein Telegramm nach Hause geschickt. Morgen 16 Uhr kommt der LKW an die Ecke Rosa-Luxemburg, was weiß ich was, Straße.
Ja, Karl Liebknecht, ja.
Bitte da sein und die Plakate abladen. Und da kam dann einer oder es kam keiner. So, also das war natürlich schon mal eine ganz andere Speed. Wie gesagt, der Wahlkampf ist an sich schon historisch, aber meine nächste Station war ja dann tatsächlich Clinton Gore. Und das war natürlich, wenn du das jetzt wieder miteinander vergleichst, bei Clinton Gore war das große Ding das Fax und Mobiltelefone. Also das war schon mal sensationell. Das heißt, du konntest Leute erreichen und du konntest Leute auch sehr schnell erreichen und gleichzeitig warst du technologisch noch nicht auf der Ebene, dass du mit E-Mail, was es dann schon gab, aber sehr, sehr sporadisch, dass du damit jetzt eine Kampagne fahren konntest. Aber da habe ich zum ersten Mal erlebt, was diese Logistik hinter einem Wahlkampf bedeutet in einem Flächenland wie den USA mit auch noch mehreren Zeitzonen. Das heißt, alleine da die ganze Wahlkampflogistik, die wir jetzt auch gerade wieder im Wahlkampf gesehen haben, dass da innerhalb von Stunden Veranstaltungen aus dem Boden gestampft werden, weil es gerade die Umfrage in dem jeweiligen Bundesstaat sich verändert hat und dann der Spitzenkandidat oder Präsidentschaftskandidat lieber in den anderen Bundesstaat fliegt, wo aber leider keine Veranstaltung geplant war. Das alles hast du dann als Logistik, das war alles möglich aufgrund von Kommunikationstechnologien und aufgrund dessen, dass du die Leute relativ schnell erreichen konntest. Und dann hat sich das graduell entwickelt und ich glaube, der erste Wahlkampf, bei dem ich jetzt nennenswert sagen würde, dass das Internet eine in Deutschland nennenswerte Rolle gespielt hat, das war tatsächlich der Bundestagswahlkampf 2005.
Ja.
Da hatten wir zum ersten Mal Spiegel Online und andere Medien, die du digital bespielen konntest und die auch permanent bespielt werden wollten, weil sie natürlich ständig Material brauchten. Die brauchten Content. Das war quasi der Beginn, ja, weil ansonsten hatten wir einen Wahlkampf, was wir angesprochen, einen Wahlkampf, Bundestagswahlkampf 94, selbst ein Wahlkampf 98 von Schröder hat im Prinzip als Medienzyklus, kannte der die Tageszeitung am Morgen, Radio und der Medienzyklus war zu Ende mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Zwischen gab es nichts. Ne? Also das gab halt auch, und es gab vor allen Dingen eines nicht, was jetzt der Riesenunterschied ist und was ja auch wirklich toll war, die Leute haben nicht zurückkommuniziert.
Sie sind
die Nerven gegangen. Also die größten Nerds haben Leserbriefe geschrieben, aber das war's. Ja. Und das ist natürlich der massive Unterschied, den du jetzt dann in den Wahlkämpfen der Neuzeit hast, dass du eben nicht nur digitale Medien hast, sondern dass das Internet, all das, was wir heute kennen, natürlich ein Organisationsraum ist, ein Diskussionsraum, dass da eine Diskurshoheit entstehen kann, dass da Dinge, wie du es auch schon angesprochen hast, hier Rezo, aber auch viele andere Geschichten irgendwo in den Untiefen der Social Media Kanäle ihren Ursprung haben und wenn du nicht aufpasst als Kampagne, sich da auswachsen und es dann am Ende bis in die Medienszene reinschaffen, wenn du nicht schnell genug bist, also irgendwelche Versprecher, irgendwelche Geschichten vielleicht auch mal aus der Vergangenheit, die sich dann plötzlich hochschaukeln, aber natürlich auch immer mehr Fake News, also bewusst manipulierte News und das hattest du natürlich alles in diesem Maße überhaupt nicht. Das Kuriose ist aber heute, wenn du eine Kampagne führst, dass du all diese Kanäle beobachten musst, du musst sie auf dem Schirm haben, du musst sie bedienen und du hast aber weder mehr Personal noch mehr Geld als 1990.
Aber KI, du hast KI.
Du hast KI, dann bist du allerdings natürlich wiederum als Partei so ziemlich der Letzte, wenn du nicht gerade der AfD bist, der das, sagen wir mehr oder minder einsetzen kann und darf in dem Umfeld, wie du es als seriöse Partei machen kannst. Ne? Also die AfD kann alles, man hat im Prinzip, die AfD hat die Narrenfreiheit von Trump. Ne? Also wenn du als skrupellos genug bist, kannst du das alles machen. Und wenn dann jemand sagt, das ist aber nicht fair, dann ja, dann sagst du, gut, was ist an dem?
Was ist trotzdem?
Ja, genau. Who cares? Das kannst du aber als Union, als SPD, als seriöse Organisation kannst du das so eigentlich nicht anwenden. Aber trotzdem, du hast einen ganz wichtigen Punkt, der wird auch zunehmen. KI wird natürlich auch die Organisation von Parteien und die Kommunikation von Parteien grundlegend vereinfachen, was, ne, wir haben ja über Manpower gesprochen, dass du mit weniger Leuten das einigermaßen auf die Reihe kriegst.
Wo wir bei der KI sind, rein theoretisch könntest du jedem potenziellen SPD-Wähler, Wählerin, natürlich Friedrich Merz oder Robert Habeck oder so, genauso mit einer künstlich erzeugten Olaf Scholz-Stimme eine ganz individuelle Sprachnachricht auf WhatsApp schicken. Nur mal zum Beispiel, ne? So, lieber Frank, hier ist dein alter Kumpel Olaf. Wäre schön, wenn du mich wählst. Sind das Instrumente, von denen du glaubst, dass die eines Tages mal angewendet werden? Ich meine, gerade die SMS war ja zum Beispiel in den Obama-Wahlkämpfen wahnsinnig wichtig, nach meinem Kenntnisstand.
Ja, und da sind wir auch wieder bei dem sehr hinkenden Vergleich zwischen amerikanischen Wahlkämpfen und deutschen Wahlkämpfen oder von mir aus auch britischen und deutschen Wahlkämpfen. Und da ist unser liebes Wort Datenschutz.
Ah.
Das heißt, in den USA haben die im Prinzip alles von dir. Das ist da auch frei verfügbar. Du bist ja auch registriert als Republikaner, Demokrat oder Independent. Und wenn zum Beispiel du die berühmt-berüchtigten, was wir jetzt auch gerade wieder bei der Harrison-Trump-Kampagne gesehen haben, wenn es da die Hausbesuche gibt, die Anrufe, Telefonbanken, die mit Tausenden von Leuten besetzt sind, die anrufen, man, das darfst du alles in Deutschland nicht.
Ach so, okay, verstehe.
Und du kriegst da sogar, du durftest ihn längste Zeit, ich weiß gar nicht, wie der letzte Stand ist, aber ich meine, über E-Mail redet ja auch schon keiner mehr, du durftest den Leuten auch nicht eine E-Mail schicken. Es sei denn, sie haben dir eine Einwilligungserklärung geschickt. Das heißt, du konntest auch, wenn amerikanische Berater, die es ja hin und wieder auch mal gibt, hier in eine Parteizentrale kommen, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen und die wissen überhaupt nicht, wie sie arbeiten sollen. Es ist auch ihnen schwer zu erklären. Man kann es natürlich erklären. Und es gibt auch gute Gründe, warum es so ist. Und es gibt auch ganz besonders gute Gründe, warum es gerade in Deutschland so ist, dass du als Partei nicht unmittelbaren Zugriff auf das quasi auf das komplette Leben deiner potenziellen Wählerinnen und Wähler hast. Aber wer in den USA von den Demokraten oder Republikanern in einem umkämpften Wahlbezirk an einer Haustür klingelt, der weiß in dem Augenblick, was die Bewohner beim letzten Mal gewählt haben, was sie beim vorletzten Mal gewählt haben, wie die beiden Kinder heißen, auf welche Uni sie gehen und wie der Hund heißt und wie der verstorbene Hund heißt.
Und der verstorbene Mann, der die Wahl empfiehlt.
Genau, das wissen die alles, weil die dürfen sich das bei jedem Hausbesuch, wird das natürlich nochmal aktualisiert. Und in den USA finden ja alle 2 Jahre Kongresswahlen statt. Das heißt, die sind eigentlich immer einigermaßen up to date. Und wenn du bei uns einen Hausbesuch machst, dann darfst du weder den Namen aufschreiben, noch die Präferenz, noch sonst irgendwas. Du kannst, du darfst das Höchste, was du zurückmelden darfst an deine Parteizentrale ist, dieser oder jener Straßenzug ist gut für uns.
Mhm.
Besser als nichts.
Ja, klar, verstehe.
Aber auch fast nichts. Ne? Immer wieder gesagt wird, ja Mensch, der Obama, der hat ja auch damals so riesige Spenden eingesammelt. Und jetzt haben wir all die Unterstützer von, was weiß ich was, von Trump, von Harris. Und warum machen wir das nicht? Wir dürfen es in den allermeisten Fällen nicht. Es gibt aber Parteien natürlich, wie die, also wenn du skrupellos genug bist, wie die AfD es natürlich ist, dann setzt du dich darüber hinweg. Wenn du als etablierte Partei das machst, dann hast du die Leute am Hacken, die Medien, die Datenschützer, du hast sofort auch eine Meldung und das schränkt deinen Rahmen schon maßgeblich ein.
So, du hast gesagt, der größte Unterschied zu diesem, ja, zu diesem wunderbaren Frühjahr, nachdem wir uns alle auch irgendwie zurücksehen, sei Tempo, Beschleunigung ist damit eingebaut. Das ist jetzt eine etwas rhetorische Frage, weil ich die Antwort schon meine zu kennen, aber ja auch eine gewisse Atemlosigkeit beim Publikum. Also die Aufmerksamkeitsspannen werden kürzer. Du kannst den Leuten vielleicht, also gut, Parteiprogramme konntest du ihnen sowieso nie beibiegen, aber da gibt es auch so Untersuchungen, früher konnten sich Leute 90 Sekunden lang auf irgendein Schriftstück konzentrieren, heute können sich noch 20 Sekunden lang. Also spielt das auch eine Rolle, diese TikTokisierung von Kommunikation?
Ja, das spielt eine Rolle, spielt für alle eine Rolle. Also spielt natürlich für die Kandidaten, für die Parteien und für die Multiplikatoren und auch für die Medienschaffenden genauso eine Rolle wie für die Allgemeinbevölkerung. Wir hatten ja auch schon über Fokusgruppen gesprochen an anderer Stelle. Also was du schon merkst, ist, dass wenn wir uns mit Leuten unterhalten, also mit Wählerinnen und Wählern, ist das eigentlich ein viel höheres Maß an, sagen wir, Alltagsnervosität.
Mhm.
Herrscht. Die Leute sind hibbeliger, um es mal irgendwie so rum zu nervöser. Das hat aber mit Politik gar nichts zu tun, sondern wir kriegen oder nicht nur, sondern wir kriegen schon mit, dass viele sagen, ich bin eigentlich permanent am Senden und Empfangen. Und zwar privat. Also nicht
ja, schon
nur,
klar.
Privat und geschäftlich, aber auch das Private hört ja nicht auf. Sondern wir hatten in einer Fokusgruppe eine Frau, die sagte, als meine Mutter mich in die Schule gebracht hat, früher, als ich in die Schule gegangen bin, hatte meine Mutter danach 6-7 Stunden Ruhe. Wenn ich meine Kinder in die Schule bringe, dann kriege ich trotzdem permanent WhatsApp-Nachrichten und der Lehrer ist doof und die Arbeit war und außerdem braucht sie einen Fahrer für den Sportunterricht oder was auch immer was. Und die sagte, ich bin eigentlich so. Und das geht in das Privatleben rein mit ganz banalen Geschichten. Ja, auch eine Verabredung auf ein Bier wird 5-mal verschoben oder die Jogginggruppe und was auch immer. Es ist eigentlich permanente Unruhe und die spiegelt sich natürlich dann auch für uns als, und dann kommen wir noch mit einem politischen Thema um die Ecke als Kommunikatoren. Und da sagen natürlich auch alle, wir winken ab. Wir hatten jetzt auch gerade für eine andere Organisation, die mit Politik nur im weitesten Sinne zu tun hat, kann ich jetzt auch den Namen nicht nennen, hatten wir auch Mailings, also haptische Mailings, also Briefe. Da ging es um, ich sag mal, wichtige Informationen für die Empfänger, also tatsächlich wichtige Informationen von einer Behörde. Und die hatten wir auch in einem Test. Und alles, was über 2 Absätze in dem Brief hinausging, war zu viel.
Und wir reden jetzt nicht von 2 langen Absätzen wahrscheinlich.
Nee, wir reden jetzt nicht von 2 langen. Also du kannst als Maßstab nennen, einen Brief, darf nicht länger als eine halbe Seite lang sein. So, ansonsten droht er, selbst wenn er wichtige Informationen enthält, unterzugehen.
Spezialfrage. Einer wie Robert Habeck hat ja, zumindest nehme ich es so wahr, mit seinen Küchentischgesprächen jetzt so ein Format gefunden. Das könnte ja jetzt auch Stefan Raab sein oder Jan Böhmermann. Also es ist ja sehr medial durchdacht. So, und damit verbindest du ja so ein bisschen gute alte Zeit mit diesem beschleunigten Kommunizieren. Also du schaffst ein Ereignis, du hast die Kontrolle über dieses Ereignis. Natürlich werden deine Gespräche PartnerInnen vorher gecastet, dass die da jetzt nicht auf einmal Heil Hitler schreien oder sowas. Du kannst dieses Küchentischgespräch sehr gut in Social Media Schnipsel aufteilen. Da machst du dann immer so 15 oder 30 Sekunden von den besonders emotionalen Momenten. Das heißt, die gesamte Kommunikation, auch durch den Wiederholungscharakter, so jede Woche jemand anders, hat auf der einen Seite eine Stabilität, ein Format, das jeder und jede irgendwie gut findet. So Küchentischgespräche sind ja was total Nettes erstmal, ne? Auch was Offenes und Vertrautes. Und du kannst es ausschlachten und du kannst deine eigene Kommunikation kontrollieren. Und du erzählst noch die Geschichte, guck mal, unser Robby, ne, nah bei de Leut, um mit Kurt Beck, dem großen Philosophen, zu sprechen. Ist das eine gute Strategie, um diesen aufgeregten Zeiten zu begegnen?
Also es gibt auch hier natürlich Aktion, Reaktion, gibt es auch hier eine Gegenbewegung. Es gibt ja auch eine Sehnsucht nach solchen Formaten, die es ja faktisch nicht mehr gibt. Das heißt, das ist sowieso immer richtig, wenn du auch mit den begrenzten Mitteln, über die wir ja schon gesprochen haben, sowohl finanziell als auch zeitlich, wenn du Formate etablierst, die du auf mehreren Ebenen ausschlachten kannst. Ne? Also du hast das lange Format oder wie du es gerade richtig beschrieben hast, du hast das lange Format, dass die sich reinziehen können, die sagen, ich möchte mal wieder jemanden zuhören, der einen Gedanken eine Minute ausbreiten kann, ohne von drei Seiten zusammengebrüllt zu werden. Gleichzeitig bietet dir das Format, weil du das selber setzt, natürlich auch einen thematischen Schwerpunkt von einer Vorabmeldung. Das heißt, du kannst schon mal sagen, okay, der Habeck sagt jetzt da an diesem Küchentisch etwas, was natürlich diejenigen, die das Ding aufnehmen, schon vorher wissen. Und sie können das medial schon, bevor das Ding veröffentlicht wird, schon mal an die Medien und an interessierte Kreise als Message senden. Ne? Also sagen wir jetzt mal, Habeck fordert 3.000 Euro E-Kaufprämie ab sofort. Ne? So, das kann der dann da drin sagen. Und du verwurschtelst es medial. Und du machst dann natürlich auch, weil wir das berühmte Beispiel Bewegtbild, ne? Also die Leute, ne? Wir haben halt mittlerweile von TikTok bis was weiß ich was, funktioniert halt Bewegtbild. Das heißt, du kannst auch da Sequenzen rausschneiden und kannst sie dann auf 10, 15 Sekunden oder von mir aus 30 für YouTube runterdampfen und weiter verwursteln.
Also ich finde das sehr modern und auch sehr nachvollziehbar, zumal es ja auch nochmal so eine größere Story erzählt, ne, von Empathie und der redet mit den Menschen, der geht darauf ein. Ich finde, es ist auf diesen Kandidaten wirklich gut zugeschnitten. Und ich sehe bei den anderen noch nicht so diese kongruente, konsistente, konsequente Erzählung.
Ja, wie viele Leute das jetzt außerhalb mitbekommen haben, dass es dieses Format gibt, das sei mal dahingestellt, ne? Weil das ist natürlich, kannst du auch, wenn du sagst, unser Podcast heißt ja so, du kannst ja zunächst mal massiv erschrecken, wenn du sagst, ich habe 61 Millionen Wahlberechtigte und möchte davon jetzt so und so viel erreichen, dass sie am Ende des Tages ihr Kreuz bei uns machen. Und ich habe das früher mal gemacht in Hamburg, da haben wir ja noch diese Größenverhältnisse, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt hier durch die Fußgängerzone. Wir haben in Hamburg so um die 40%, die SPD wählen. Also beim letzten Mal waren es 39 bei Peter Tschentscher. Das heißt, du gehst durch die Fußgängerzone und sagst, jeder Zweite hier soll uns wählen. Und da wirst du recht ehrfürchtig, wenn du in diese Gesichter schaust. Oh ja. Und dann gleichzeitig auch vor der Leistung, dass das noch funktioniert, ja, in gewissen Gegenden, ne, was ich was im Saarland für Anke Rehlinger oder was ich was Söder kriegt auch noch 40%. Aber das ist ja schon eine furchteinflößende Begegnung. Und gleichzeitig ist das, was Habeck jetzt macht, natürlich für die Klientel, weil er geht ja zunächst mal auch nur davon aus, dass er bei 12, 13% steht und er hat ja irgendwo ein Maximalziel wahrscheinlich von in den kühnsten Träumen von 20, aber realistischerweise wahrscheinlich von 15, 16. Das heißt, ich muss ja schon nur eine begrenzte Zahl der Menschen erreichen und mir kann es eigentlich auch egal sein, was die anderen davon halten. Und insofern sind diese Formate, weil wir wissen, die Wählerinnen und Wähler der Grünen sind überdurchschnittlich gebildet, die sehen sich sowas auch gerne an, sie sind auch überdurchschnittlich finanziell aufgestellt. Das heißt, du hast da eigentlich schon mal eine andere Kernklientel, als wenn du auf dem Marktplatz stehst und mit einem Mikro rüberbrüllst. Und insofern, ja, das ist fein, das würde aber jetzt auch nicht für jeden anderen funktionieren. Also das funktioniert natürlich in dem Fall schon nicht mehr, wenn du sagst, ich möchte eigentlich 30% der Leute erreichen. Und dann geht es immer ums Zeitmanagement. Und das darf man nicht vergessen. Also so ein Ding aufzunehmen kostet Zeit. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Bundeskanzler, der ganz nebenbei ja immer noch Bundeskanzler ist und Spitzenkandidat. Da hast du schon mal ein ganz anderes Zeitmanagement. Und der wird sich aber auch seine Formate überlegen. Aber da bist du in der Kampagne natürlich dran am Aussieben. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Auftritt in einer Nachrichtensendung, dafür muss ich ihn so und so lange muss ich einplanen, aber dafür sitzen da 6 Millionen davor oder 5 Millionen. Im Vergleich zu einem Küchentisch, wo dann Robert Habeck irgendwie eine Stunde lang sitzt und ich habe keine Ahnung, wie viel 1000 Aufrufe. Mhm. Aber in der Zeit, in der er da sitzt, kann er nirgendwo anders hin.
Gut, aber wie gesagt, es lässt sich ja durchaus vervielfältigen. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge zitiert, Bild, Bams und Glotze. Nee, das war diese Folge. Ich komme schon völlig durch den Tüdel. Gerhard Schröder hat das mal gesagt. Das klassische Fernsehen. Sagen wir jetzt mal inklusive noch Mediathek, wenn man sich so ein Kanzlerduell nochmal nachgucken kann. Hat das an Bedeutung verloren?
Das hat an Bedeutung verloren, ist aber immer noch wahnsinnig wirkmächtig. Das ist ja das Problem bei Wahlkämpfen. Wir haben ja auch drüber gesprochen, was fällt eigentlich weg. Das Problem bei Wahlkämpfen ist, es fällt eigentlich so gut wie nichts weg. Es wird immer mehr. Du kannst aber auch auf das Traditionsmedium, Plakat und so weiter, kannst du nicht verzichten. Das heißt, es gibt ganz wenige Dinge, auf die du verzichten kannst, aber da gibt es immer mehr Dinge, die dazukommen. Und insofern ist das Fernsehen aber natürlich nach wie vor, auch wenn die Reichweite nicht mehr die ist, die wir hatten, ist natürlich trotzdem noch das einzige Medium, wo du in einem gewissen Gleichzeitigkeit 4-5 Millionen Leute davor sitzen hast.
Plus, was die Talker, also egal ob das jetzt Lanz oder Maischberger macht das sehr gut, die verlängern ja, Louis Klamroth hat mir das neulich auch mal erklärt, für Hart aber Fair, die verlängern ja dann auch die Fernsehsendung in die Social-Media-Kanäle. Ne? Da werden dann ja immer so Häppchen rausgeschnitten. Deine Gegner nutzen das natürlich auch, um zu beweisen, dass du dummes Zeug geredet hast. Also du kannst Fernsehen quasi nicht denken ohne die Anschlussverwertung in digitalen Kanälen.
Die Anschlussverwertung in den Digitalkanälen, aber sogar in die, natürlich auch in die klassischen Medien rein. Also das wird ja, Lanz wird ja zum Beispiel auch unverhältnismäßig in Proportion zu seinem Sendeplatz und seiner Reichweite zitiert. Das hat natürlich wiederum eine PR-Kampagne zum Hintergrund, die dann eben auch aus der jeweiligen Sendung Dinge herausnimmt und die nochmal multipliziert, sodass sie dann wieder in den Medien aufgegriffen werden. Wie du richtig sagst, es werden Schnipsel verwertet, die dann von YouTube bis TikTok irgendwo laufen können, wenn sich jemand besonders dämlich angestellt hat oder wenn ich meine, Lanz selbst ist ja auch immer wieder Gegenstand von Kritik. Das führt aber nur dazu, dass die Sendung im Gespräch bleibt. Das gehört alles dazu, aber trotzdem musst du ja immer, jetzt reden wir wieder über Kampagnen. Du hast es vorhin gesagt, das Ziel einer Kampagnenführung ist ja Kontrolle. Größtmögliche Kontrolle über die eigene Botschaft und über die eigene Darstellung. Und wir haben früher immer von Orchestrierung gesprochen, auch Orchestrierung der Medien. Und Kampagnen erleben natürlich jetzt einen massiven Kontrollverlust. Wir haben es schon angesprochen, dadurch, dass sie permanent hinterfragt werden, aber dadurch auch, dass die Leute untereinander kommunizieren, sich Dinge rausnehmen, zum Teil auch natürlich bewusste Fehler oder was auch immer rausgreifen und sie hochjatzen. Und das heißt, du bist eben auch permanent damit beschäftigt, eine Form von Monitoring, was alleine schon wahnsinnig anstrengend ist, durchzuführen, um zu schauen, wo poppt eigentlich was gerade auf. Und da bist du noch nicht mal in der Situation, wo du sagst, wo schicke ich meinen Kandidaten jetzt eigentlich hin, um am besten Wirkung zu entfalten, sondern du bist hier beim Monitoren von Dingen, für die dein Kandidat im Zweifelsfall noch überhaupt nichts kann. Ne? Das kann dann auch ein Kandidat auf Landes- oder Bundesebene aus seiner Partei sein, der irgendwo einen Bock schießt und das kommt hoch und wird plötzlich medial aufgearbeitet und plötzlich steht dein Kandidat wieder da und soll das kommentieren. Das heißt, du bist auch permanent in Alarmbereitschaft, um zu schauen, was passiert eigentlich wo gerade und wie reagieren wir drauf. Da kann eine Kampagne einfach mal den tatsächlich die Richtung verlieren, weil sie einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und gar nicht mehr dazu kommt, eigene Themen zu setzen.
Und da ist jetzt mal eine rein technische Frage. Also man kennt das aus Redaktionen. Gerade Tageszeitungsredaktionen haben fast alle inzwischen so ein Dashboard, so eine große Anzeige, wo du sekundengenau sehen kannst, welche Geschichte, welcher Beitrag, welches Video gerade von den Leuten, wie viel geklickt wird. Muss man sich inzwischen eine Wahlkampfzentrale auch so vorstellen, dass da irgendein armer Mensch 8 Stunden lang irgendwie 3-4 Monitore vor sich hat, wo er gleichzeitig Twitter, X, Instagram, die FAZ, die Online-Dienste, Fernsehen, so alles im Griff hat und dann immer Alarm schreien muss, wenn irgendwas entgleitet? Also dieses Monitoring, das klingt ja so, als gucke da jemand auf den Monitor, aber das ist ja...
Mittlerweile ist es schon fast so weit, genau.
Ja, aber es ist eine permanente Veränderung in Echtzeit und man kann sich da ja auch verrückt machen. Da musst du doch als Wahlkämpfer dann auch irgendwann mal sagen, boah, jetzt reicht's aber, ich will das gar nicht mehr wissen. Dieses Unterscheiden von wichtig, unwichtig, was ist nur ein Feuerchen, was hat das Potenzial, sich jetzt hier zu einem Flächenbrand zu entwickeln? Also das ist viel mehr Stress und Nervosität drin.
Ja, aber es gab eben auch schon genug Beispiele, wo man das eben nicht so ernst genommen hat und es vielleicht besser vorher ernst genommen hätte. Natürlich wirst du jetzt nicht bei jedem Kritikpunkt oder bei jedem Vorwurf oder was ich weiß gleich Alarm schreien, aber du wirst schon schauen, entwickelt sich da was? Und das siehst du zum Teil natürlich auch daran, dass es eben, wie du richtig sagst, häufiger abgerufen wird. Das kann immer noch eine Bot-Geschichte sein, das kann auch immer noch was sein, was getriggert ist. Aber du wirst dann auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen und schauen, okay, wer ist denn da unterwegs? Ne? Und dann schaust du natürlich auch, wohin schwappt es über? Ne? Schwappt es jetzt zu Multiplikatoren über? Wird es jetzt von Journalistinnen und Journalisten, die noch auf X sind, irgendwie wahrgenommen oder gar zu eigen gemacht oder kommentiert oder was auch immer? Und dann weißt du, okay, hier ist jetzt was, das sollten wir ernst nehmen. Und ich weiß es nicht, wie sie das damals bei Laschet, bei dem berühmten Lacher, das war ja zunächst auch etwas, was über die sozialen Medien kam. Es wird ja auch gemunkelt, die SPD, nachdem sie es gesehen habe, hätte es noch befeuert. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren, damit es noch mehr Menschen mitbekommen.
Schöne Grüße an Lars Klingbeil an dieser Stelle.
Aber gut, das ist ja alles erlaubt. Ne? Das machen die auf der anderen Seite genauso. Und dann ist aber die Frage, warum gab es jetzt eigentlich keine Reaktion. Da merkst du dann halt schon, wenn eine Kampagne nicht eingespielt ist. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Laschet-Kampagne nicht eingespielt sein konnte, weil der Kandidat zu spät nominiert wurde. Und da fehlt dann auch zum Teil Vertrauen, da fehlt dann zum Teil aber auch Prokura. Wer spricht jetzt eigentlich mit wem? Wer kann jetzt auch sagen, wir müssen da einen Deckel drauf machen? Und am besten ist es, der Kandidat selbst macht an der Stelle einen Deckel drauf und sagt, hören Sie mal bitte, jetzt machen Sie ja hier nicht nur so ein Fass auf. Ich war hier in im Gespräch mit einem Helfer und der hat dann am Ende noch irgendeinen Witz gemacht und dann darf ich auch lachen. Diese Erklärung kam aber nie. Wenn du die ab einem gewissen Zeitpunkt so klar der großen Masse der Menschen erklärt hättest, das war ein ganz normaler Vorgang, und ich kann jetzt nicht unhöflich sein und den da irgendwie abwürgen, dann wäre das auch gar nicht angebrannt. Angebrannt ist es, weil gefühlt tagelang gar nichts passiert ist.
Man hat es laufen lassen, weil man dachte, das versendet sich. Wir wollten über Unterschiede von früher zu heute reden. Gibt es noch was außer Tempo und Kurzatmigkeit? Emotionalisierung? War es immer emotionalisiert?
Ja, also der große Unterschied ist, und da bräuchten wir nochmal eine Sendung für, ist der Medienwandel per se. Da geht es nicht nur um Digitalisierung, sondern was sich massiv verändert hat für jemanden, der Kampagnen macht, ist, dass du immer weniger Wissen über politische und gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge in der Bevölkerung voraussetzen kannst. Die Leute wissen immer weniger im Vergleich zu 20 Jahren davor. Das hat eben damit zu tun, dass wir diese veränderte Medienlandschaft haben. Das hat mit der Diversifizierung von Kanälen zu tun. Das hat aber auch massiv damit zu tun, dass das, worüber wir schon gesprochen haben, also auch diese Lagerfeuer-Geschichte des Fernsehens, dass Menschen gleichzeitig etwas wahrgenommen haben und am nächsten Tag darüber auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni, im Familienkreis darüber gesprochen haben. Das findet immer weniger statt. Immer mehr Menschen streamen ihr Entertainment. Damit fallen zum Beispiel Nachrichtensendungen häufig komplett raus. Also wenn ich mir den Tatort streame, streame ich mir nicht noch die Tagesschau davor mit. Aber die meisten sind auch gar nicht mehr beim Tatort, sondern bei Netflix und was weiß ich wo, bei Disney Plus. Gleichzeitig ist es bei der Musik oder beim Podcast, was auch immer. Wenn ich mir meine Dinge streame, dann streame ich mir nicht die 12 Uhr Nachrichten noch mit dazu. Und das heißt, dieses Wissen, das Leute aufgenommen haben, indem sie Radio gehört haben und da kam dann jede Stunde eine Nachrichtensendung, indem sie Fernsehen geguckt haben, da kam dann abends heute oder die Tagesschau und tagsüber gab es auch mal eine Doku oder was auch immer, dass sie eine Tageszeitung zu Hause hatten, in der sie Dinge mitbekommen haben, die sie nicht aktiv nachgesucht haben, wie zum Beispiel das Feuilleton oder die Landespolitik oder den Sportbereich und so weiter und so fort. Heute kriegst du ja dann nur noch im Prinzip vorgesetzt, was du willst. Und da rauscht der Wirtschaftsteil häufig durch oder das Feuilleton Kunst und Kultur sowieso, aber auch Landespolitik und Lokalpolitik wird dann nicht mehr so nachgesucht. Und das führt dazu, dass wir als Kampagnenmacher immer weniger Wissen in der Bevölkerung voraussetzen können und dadurch immer spitzer und auch klarer, wenn du so willst, banaler werden.
Also wenn man wie im letzten Bundestagswahlkampf Olaf Scholz sieht und drunter steht Respekt, das könnte jetzt ja auch ein Rap-Video sein. Ne? Das könnte ja auch Respekt, Digga. Also ist das die Kunst, dass man so einen Begriff findet, egal ob der jetzt trifft oder nicht, aber der so möglichst viele Assoziationen, positive bei möglichst verschiedenen Leuten auslöst?
Es hilft, ein Lebensgefühl zu treffen oder ein Gefühl zu treffen. Und gleichzeitig musst du natürlich glaubwürdig sein als Person. Also dass da am Ende auf dem Plakat Respekt stand, hat ja auch eine Geschichte, was Olaf Scholz sonst erzählt hat, ne? Und wo, da ging es ja dann auch um Mindestlohn und dass gute Arbeit gut bezahlt werden muss. Das gehörte ja alles in diese Respektgeschichte, ne? Aber es geht tatsächlich darum, ein Gefühl zu treffen, weil die Plakatkampagne, die draußen steht, das muss im Prinzip der Leuchtturm sein. Das ist der Schirm, unter dem sich alle versammeln können. Die Detailinformationen, auch die politischen Programme, das darf man ja nicht vergessen. Du bist ja heute als mündiger Bürger so nah an dem Wissen der Welt, so nah wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Die Frage ist nur, machst du davon Gebrauch? Das heißt, alle Leute, die die Programme lesen wollen von Parteien, die Inhalte, die immer die Inhalte vermissen, denen sage ich immer, entschuldige, du bist ein Google von dem Inhalt der Partei entfernt, du bist nur zu faul. Ja. Genau, aber die Kampagne selbst, die muss dieses Dach ausbreiten. Und eine schöne Geschichte war, die war jetzt so ein bisschen medial noch ein bisschen früher, aber auch schon in dem Zeitalter, war zum Beispiel die letzte Kampagne, die wir für Klaus Wowereit gemacht haben, 2011. Da stand auf den Plakaten überhaupt nichts, sondern es waren Bilder aus Berlin, Menschen aus Berlin mit Klaus Wowereit, ohne Klaus Wowereit.
Da war er doch mit so einem ganz süßes, mit so einer Omi.
So einer älteren Dame, die Hand nach ihm ausgestreckt hat.
Ja.
Dann gab es noch dieses berühmte Bild von einem Kind, das ihm so ein Plüschkrokodil
in die Nase.
Dann gab's so vier Jugendliche, ich würde mal sagen, aus eher Kreuzberg, Wedding, die ein Selfie mit ihm gemacht haben. Und alles, was da drauf stand, war Berlin verstehen, SPD.
Und das klingt so banal. Da denkt man sich, ja, kann ich auch, gib mir eine Pulle Rotwein und nächsten Tag habe ich auch Berlin verstehen. Aber das ist die Kunst eures Gewerbes, ne?
Das war das Lebensgefühl und das war eine Kampagne, die Herausforderin, die auch lange in den Umfragen geführt hat von Klaus Wowereit, war Renate Künast von den Grünen. Und so macht die Kampagne dann auch nochmal mehr Sinn, weil Renate Künast passte natürlich zu Berlin wie eine Wassermelone in die Wüste. Das heißt, die Leute haben überhaupt das Gefühl gehabt, die ist tough, Ne? Die hat auch eine gute Reputation und die wollte ja auch Kehr ausmachen und irgendwas auch immer. Aber die haben schon das Gefühl gehabt, naja, aber so richtig passt die nicht. Und die passt nicht so richtig zu uns. Und der Wovereit, der hatte zwar immer das Image, so ein bisschen wurschtig zu sein. Wer ihn kennt, weiß, dass er eigentlich ziemlich penibel und auch in den Themen drin war. Aber egal, das Image gehört ja dazu. Da haben die Leute gesagt, das ist einfach unserer. Der passt zu uns, so sind wir. Wir sind ja auch selbst ein bisschen wurschtig. Aber ehrlich gesagt, die Kühners ist ein bisschen anstrengend, so wie die daherkommt. Wir wollen unseren Wovi, der uns als Stadt letztendlich auch besser repräsentiert und auch besser versteht.
Ein Instrument, das vielleicht zum Schluss, was zumindest in meiner Wahrnehmung auch noch relativ neu ist, ist der Wahl-O-Mat. Ich kenne eine ganze Menge auch durchaus vernunftbegabter Menschen, die da mal so abprüfen, ob das, was sie glauben, dass sie wählen sollten, auch durch Fakten gedeckt ist. Ist das ein Instrument, auf das ihr als Wahlkämpfende irgendeinen Einfluss habt? Spielt das eine Rolle?
Ja, also in der Formulierung jetzt, der Wahl-O-Mat spielt eine Rolle. Ich bin mir nicht sicher, wie weil ich habe den natürlich auch schon gemacht, es kommt jedes Mal was anderes raus, als ich wähle. Aber wie du an mir siehst, ändert es offensichtlich auch meine Meinung am Ende nicht. Und es lässt sich meistens auch an ein paar Fragen eigentlich identifizieren. Das weiß ich meistens schon, wenn ich die ausfülle, warum ja, klar, am Ende was anderes rauskommt. Aber ja, du versuchst schon, und das wird ja auch angefragt, du versuchst schon, Stellungnahmen zu gewissen Themen so aufzubereiten, dass sie im Wahl-O-Mat verständlich sind.
Also man muss so auf den Wahl-O-Maten hin formulieren, seine Position.
Genau. Und letztendlich werden ja auch Positionen abgefragt. Und aber welche am Ende die Bundeszentrale als die entscheidenden Fragen stellt, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Also manchmal wundere ich mich auch über die Fragen, die da behandelt werden und auch über die Abseitigkeit mancher Fragen, wo, wenn ich dann weiß, okay, das wird jetzt eigentlich auf der Ebene, die wir gerade wählen, überhaupt nicht entschieden. Aber da weiß ich vielleicht schon wieder zu viel.
So, Gevatter erinnert sich, heißt ja diese Folge. Was haben wir vergessen?
Ich finde das eine ganz spannende gesellschaftliche Frage. Sozialforschung ist ja ein Indikator und Sozialforschung ist eigentlich auch älter als Marktforschung. Eigentlich entstanden ist das Ganze ja aus der Frage, ich möchte die Leute verstehen, ich möchte ihre Beweggründe verstehen. Und deswegen leben wir ja auch gerade im Zeitalter der Sozialforscher, also Steffen Mau und Stefan Grünewald und was auch immer. Aber ich glaube, das Spannende an Wahlkämpfen ist, dass du auf der einen Seite Momentaufnahme hast, aber natürlich auf der Strecke auch siehst, was sich dann doch deutlich verändert und was bleibt und was wir jetzt als Gesellschaft aus diesen Wahlkämpfen ziehen können, ist tatsächlich die Frage, wie bekommen wir die Menschen wieder auf ein Level oder justiert sich das von selbst, indem wir von einem größeren, höheren Kollektivwissen ausgehen können? Oder war diese Phase von 40, 50 Jahren, als wir 3, 4 dominierende Medienkanäle hatten, war das eigentlich das Zeitalter des Kollektivwissens? Und steuern wir jetzt in eine neue Zeit der massiven Individualisierung, so wie wir sie ja auch schon wahrnehmen können? Und bedeutet das am Ende auch, was ich auch schon mal ansprach, dass diese auch Fragen der Debatten untereinander wieder eine viel größere Rolle haben? Das heißt, kommen wir aus einer Zeit der Kollektivierung und des Kollektivwissens in eine Phase der Individualisierung und der immer kleineren Räume, nämlich Social Media, in denen diese Debatten stattfinden, weil das geht weit über den politischen Horizont hinaus. Das ist eine, wie ich finde, gesellschaftlich extrem relevante Frage, die ich dann nicht weiter verfolge, weil für mich ist ja dann Wahltag wieder vorbei. Und die Erkenntnisse aus dem, was wir hier machen, nämlich eine permanente Kommunikation mit dem Volk, mit dem Ziel natürlich auch die Leute zu einem gewissen Wahlverhalten zu bringen, das ist ein wahnsinniger Fundus und wahnsinniger Schatz an Informationen, der, glaube ich, über den Wahltag hinaus für die Frage, wie eine Demokratie eigentlich in Zukunft in diesem Umfeld funktionieren soll, einfach wahnsinnig spannend ist.
Ich möchte am Ende des Jahres von dir jetzt auch nochmal, nenn es den Beichtstuhl. Wann hast du mal irgendwann was brutal falsch eingeschätzt oder unterschätzt oder überschätzt?
Ach, es gibt sogar ein ganz berühmtes, also in der Szene, sage ich jetzt mal, wir sind ja eine überschaubare Szene, gibt es auch noch mal ein ganz berühmtes Plakat, das hatten wir, in dem Europawahlkampf, ich habe es schon wieder vergessen, welchen, da hatten wir eine Kampagne gemacht, da war die SPD wie immer bei Europawahlen, lag sie ziemlich weit hinten in den Umfragen. Da haben wir so eine ganz außergewöhnliche Kampagne gemacht mit Karikaturen.
Mhm.
Und da waren dann verschiedene Motive drauf, aber das berühmteste war eigentlich so ein karikierter, eigentlich ganz süßer Hai. Ich glaube, der hatte noch eine Cohiba im Mundwinkel oder sowas, weiß ich gar nicht.
Ja, ich
und da drauf stand, Finanzhaie würden FDP wählen. Und das hat man auch für ein paar andere Gruppen.
Das nennt man Negative Campaigning.
Ja, aber auf süße Art. Das war ein süßer Hai.
Süßer, aber verletzend.
Dieses Plakat war der Renner aller Gliederungen. Die haben also vor allen Dingen das Finanzhai-FDP-Plakat. Das haben sie geliebt. Das hing in jedem zweiten Büro im Willy Brandt-Haus, was ich weiß. Also du hast eigentlich gesagt, also Mitgliederaktivierung top.
Ja.
Ist aber medial nicht so angekommen. Und das Wahlergebnis war dann auch, und dann hieß es am Ende, der Hai ist schuld. Ich meine, der Hai war sicherlich nicht hilfreich, aber schuld war er auch nicht. Nur dann hat die FDP, kam dann natürlich in der Regierung mit ihrer Hotelsteuer und was nicht. Ich habe gesagt, das Timing war einfach nur scheiße. Nicht das Motiv war scheiße, aber sie haben das erst ein halbes Jahr nach der Wahl wahrgemacht. Aber Timing is everything im Wahlkampf. Und wer zu früh kommt, liegt halt auch daneben. Ne?
Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du gerade die Überschrift dieser Folge geliefert hast. Der Hai ist schuld, ist einfach großartig. Daraus werden wir was machen.
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Du bist halt auch so ein Dienstleistungsmensch. Das finde ich toll.
Immer.
Lieber Frank Staus, das war 61 Millionen, die letzte Folge für dieses Jahr, aber garantiert nicht die letzte. Wir werden uns noch fast 2 Monate lang jede Woche unterhalten. Es geht dann in die heiße Phase ab Januar und nächste Woche werden wir genau diese beleuchten, was dann wichtig ist, was man noch steuern kann als Wahlkämpfer und was nicht. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Ritt durch dein bewegtes Leben. Eins haben wir immer noch nicht besprochen, wie du mal Wahlkampf für Olaf Scholz gemacht hast.
Ich weiß nicht, warum kommen wir denn nie drauf? Du musst auch mal danach fragen.
Vielen Dank, das nehme ich jetzt auch mal so als professionellen Hinweis untertänigst zur Kenntnis. Vielleicht machen wir auch eine eigene Folge draus. Wie ist Olaf Scholz so als Wahlkämpfer?
Ich glaube, das trägt nicht für eine ganze Sendung.
Ja, machen wir mal eine kurze. Ja. Lieber Frank, vielen Dank. Ich wünsche einen guten Rutsch und wir hören uns nächste Woche.
Alles klar. Dir auch. Alles Gute. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.